Der Predigtext für heute Abend ist aus dem Philipperbrief, und zwar Philipper 1, die Verse 14 bis 20. Entschuldigung, genau, ich habe hier Philipper geschrieben. Es ist Kolosserbrief, ja, genau. Aus dem Kolosserbrief lesen wir die Verse 14 bis 20 aus dem ersten Kapitel. Und das ist das Wort Gottes. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Himmlischer Vater, hilf uns, dein Wort zu verstehen, wie du es verstanden haben willst. Schenke uns geöffnete Ohren und Augen des Glaubens, dass wir dich sehen. Schenke uns Aufmerksamkeit und gib du, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. Es ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts, das ist also ungefähr seit 300 Jahren oder vor 300 Jahren, da entstand eine Bewegung in der Christenheit, im deutschsprachigen Raum vor allem. Und diese Bewegung nannte man Pietismus. Das Pietismus, das Wort stammt von einem Buch, das Philipp Jakob Spener zuerst schrieb, und das Buch hieß Pia Desideria, das heißt so viel wie fromme Wünsche oder fromme Begehren. Und aus dem Pia wurde eben der Pietismus. Es ist eine Frömmigkeitsbewegung. Und diese Bewegung hatte zum Ziel, wieder wahre Frömmigkeit in die Christenheit hineinzubringen. Weil das war wirklich verloren gegangen zu dieser Zeit. Nicht einmal 200 Jahre nach der Reformation war der größte Teil der christlichen Kirche im deutschsprachigen Raum in einem bedenklichen Zustand. Geistliches Leben und lebendiger Glaube waren kaum mehr zu finden. Die Pfarrer der Kirche waren zwar meist sehr gelehrte Männer, die haben an Universitäten studiert, aber sie lehrten nicht mehr das Evangelium und hatten kein Interesse, die Christen zu einem frommen Leben anzuleiten. Und im Verlauf dieser Bewegung schlug dann sozusagen das Pendel in die entgegengesetzte Richtung. Also es wurde wieder mehr und mehr wahre Frömmigkeit gesucht im praktischen Leben. Und man legte das Gewicht immer mehr fast nur noch auf das gute Leben und gute Werke. Die richtige Lehre und das Festhalten an den Bekenntnissen, das wurde vernachlässigt. Und so kam es, dass eigentlich bis zum heutigen Tag die Bekenntnisse und Katechismen immer mehr vergessen wurden und in vielen Kirchen sogar abgeschafft wurden, so wie in der Schweizer reformierten Landeskirche wurde das Bekenntnis vor ungefähr 150 Jahren, man könnte sagen, rausgeworfen. Es war nicht mehr so wichtig, was man wirklich glaubt, was man bekennt, was man über Gott aussagt. Und was sich bis heute irgendwie gehalten hat, mehrheitlich, ist die Meinung, dass es nicht so wichtig ist, dass man als Christ die richtige Lehre kennt und verteidigt, sondern dass man ein gutes Leben führt. Und das ist natürlich eine große Einseitigkeit. Der Herr Jesus und die Apostel lehren uns natürlich etwas anderes. Bestimmt ist es wichtig, und das können wir bereits in den ersten Versen des Kolosserbriefes auch nachlesen, ist es wichtig, dass wir ein Leben führen, das gute Werke hervorbringt und das Gott Ehre macht. Aber wenn wir dabei die Lehre von Gott vergessen, dann nehmen wir dem guten Leben eigentlich die Grundlage weg. Paulus hat ja in allen seinen Briefen hatte einen Teil, in dem er die Gläubigen ermahnt, Gott wohlgefällig zu leben, ein gutes Leben zu führen. Aber er nennt dabei zuerst immer, und das Gewicht ist sehr stark darauf, nennt er zuerst immer die Grundlagen unseres Heils, die uns zu diesem Gott wohlgefälligen Leben überhaupt fähig machen. Und so sagt er auch hier im Kolosserbrief, etwas weiter vorne, als wir gelesen haben, in den Versen 5 bis 7 im ersten Kapitel: Ihr habt das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört und habt die Wahrheiten erkannt und gelernt, und das bringt bei euch jetzt die Frucht des guten Lebens hervor. Das ist eine Paraphrasierung, ich habe nicht wörtlich zitiert. Und er betet, dass sie in der Erkenntnis Gottes weiter wachsen. Wir können nur ein gutes Leben haben, wenn wir die Grundlage dafür kennen. Und diese Grundlage ist die Wahrheit von Gott und von seinem Heilsplan in Christus. Mit anderen Worten, wir müssen wissen, wer Gott ist. Wer Christus ist, den wir lieben und dem wir natürlich gehorsam sein sollen. Und wir müssen wissen, was wir haben, wenn wir Christus haben. Wenn ich ab und zu mal im Fernsehen das Wort zum Sonntag anschaue, das kommt eigentlich immer seltener vor, dann bekomme ich immer den Eindruck, dass da Pfarrer sind, die sprechen, die glauben und lehren, dass Jesus ein guter Mensch war, der uns vorzeigte, wie man nett zu anderen Menschen ist. Und wie man ein Leben führen kann, das das Zusammenleben für alle angenehm macht. Und mehr nicht. Mehr bekommen wir da nicht. Wenn wir nur so glauben, dann werden wir nicht das Leben haben, das Gott uns durch Christus schenken will. Paulus zeigt uns hier einen Christus, der viel größer ist und viel mehr ist als ein himmlischer Life-Coach. Die Kolosser wurden von Irrlehrern getäuscht, die ihnen die griechischen Philosophien als Lebenshilfen verkaufen wollten. Ihre Grundannahme war: Jesus ist gut, aber damit ihr das Leben in der Tiefe erfahren könnt, braucht ihr noch etwas anderes Zusätzliches. Ihr braucht eben die griechische Philosophie, heute psychologische Lehren, um das Leben zu verbessern, auch für Christen. Und dem tritt der Apostel mit seiner Lehre von dem wahren Christus entgegen. Paulus begegnet den Irrlehrern nicht, indem er ihre falschen Lehren so diskutiert und dann erklärt, ja, da hat es was Gutes dran, aber das ist nicht ganz richtig. Nein, er malt uns den wahren Christus vor Augen und lässt uns dadurch erkennen, was wir in ihm tatsächlich haben. In ihm haben wir alles. Und die Eigenschaften Christi, die er uns präsentiert hier, die stehen dabei wie in einer Klammer. Wir haben von Vers 14 bis 20 gelesen. Vers 14 und 20, die sind diese Klammer. Sie sagen beide, dass Jesus der Erlöser ist, der uns durch sein Blut von der Sünde befreit hat. Vers 14, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und Vers 20, durch ihn hat er, Gott, alle mit sich selbst versöhnt, hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Die Versöhnung in diesen beiden Klammern. Und was zwischen diesen beiden Versen, nämlich 15 bis 19, steht, hier lehrt er uns, wer dieser Erlöser ist. Wir können diese Beschreibung des Herrn eigentlich in drei Teile gliedern. Jesus ist der Herr der Schöpfung, er ist das Haupt der Kirche und er ist Gott in menschlicher Gestalt. So wird uns der Herr Jesus Christus hier vorgestellt. Zuerst, er ist der Herr der Schöpfung. Paulus lehrt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Darum sollten wir keine anderen Bilder von Gott machen, weil Jesus, der Christus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Sicher denkt Paulus dabei auch daran, dass dies dem Menschen von Anfang an zugedacht war, dass er das Ebenbild Gottes ist. Bei der Erschaffung von Adam und Eva, da sagte Gott, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Das ist Genesis 1, 26 und 27. Der erste Adam sollte der Herr der Schöpfung sein. In dem Sinn, dass er über alles Geschaffene herrscht und so als Gottes Ebenbild Gott repräsentiert in dieser Welt. Und der erste Adam erfüllte, wie wir wissen, diese Aufgabe nicht, sondern ließ sich von einem Geschöpf, der Schlange, gleich Satan, verführen und sündigte gegen Gott. Er fiel ab von Gott und er versagte darin, seinen Auftrag, Gottes Ebenbild zu sein, Herr der Schöpfung zu sein, versagte er und erfüllte das nicht. Aber der zweite Adam, das ist Jesus. Er ist in der ganzen Fülle Herr der Schöpfung. In einem Maß, das kein Mensch je erreichen kann. Er ist es nun als unser Stellvertreter. Wir werden durch den Glauben so mit ihm vereint, dass wir an dieser Herrschaft über die Schöpfung teilhaben. An anderer Stelle schreibt Paulus in Römer 5, Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wir werden wieder im Leben herrschen durch Christus. Er ist es, der herrscht, aber er tut es auch durch uns. Dass wir im Leben herrschen, bedeutet, dass wir nicht mehr der Herrschaft des Bösen unterworfen sind. Wir sind das in dieser Welt natürlich noch unvollkommen, dann aber in der ewigen Welt werden wir wie er, wie unser Haupt, Herren der Schöpfung sein, in dem erfüllten Sinn. Nun, dass Jesus Herr der Schöpfung ist, bedeutet auch, dass er der Erstgeborene über aller Schöpfung ist, wie es hier auch heißt. Und dieses Wort bedeutet nicht, dass der Sohn Gottes ein geschaffenes Wesen ist als der Erstgeborene, wie die Arianer in der frühen Kirche das behauptet haben und heute es auch die Zeugen Jehovas noch tun. Sie sagen, Jesus ist nur ein Geschöpf Gottes. Er ist nicht Gott. Aber mit der Erstgeborene meint Paulus das Wort Gottes nicht das, meint er seine Vorrangstellung vor allen anderen Menschen. Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, damit ist er auch ganz Mensch. Und als solcher ist er der Erste der neuen Menschheit, das Haupt derer, die aus Gott geboren sind. Jesus, der Christus, ist aber nicht nur ganz Mensch, sondern er ist auch ganz Gott. Und das zeigt uns Paulus, wenn er in Vers 16 schreibt, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist der Schöpfer von allem Materiellen und von allem Leben. Das lesen wir auch am Anfang des Johannesevangeliums, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott oder zu Gott hin. Und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, 1 bis 3 und 14. Der Sohn Gottes, der auch das Wort Gottes ist, war der Ausführende bei der Erschaffung der Welt. Er hat alles ins Leben gerufen, was da ist. Aber nicht nur das. Paulus schreibt auch, dass alles für ihn geschaffen wurde. Die ganze Schöpfung ist für ihn, für den Christus geschaffen. Das ist unser Lebenszweck, dass wir da sind. Nicht nur unser, sondern der Tiere, der materiellen Schöpfung. Alles ist für ihn geschaffen. Gott, der Sohn, hat die Welt und alles Leben geschaffen, damit es für ihn existiert. Alles Geschaffene soll von seiner Herrlichkeit zeugen, ihn preisen mit Worten, die man nicht unbedingt hören kann, wie es Psalm 19 sagt. Die Sonne geht aus von einem Ende bis zum anderen Ende des Universums und spricht und preist ihn mit Worten, die wir nicht hören, aber wir sehen es. Seine Herrlichkeit, alles Geschaffene ist dazu da. Er, der Sohn, war schon von allem Anfang an vor allem Geschaffenen da, weil er der ewige Gott ist. Er steht über allen Geschöpfen, über der Natur und über allen mächtigen Geistern, den Guten und den Bösen. Wir erinnern uns, dass Jesus das gezeigt hat, als er auf der Erde wandelte. Er brachte Stürme zum Schweigen, er heilte Krankheiten, er brachte Tote ins Leben zurück und er befahl den Dämonen und sie mussten ihm gehorchen. Paulus schreibt auch, alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt so viel wie alles besteht weiter nur durch ihn, in ihm. Alles erhält er am Leben. Er hat die Welt nicht nur geschaffen und sie dann sich selbst überlassen, wie ein Uhrmacher, der die Uhr macht und dann zieht er sie auf und legt sie weg und lässt sie dann laufen. Sondern er ist fortwährend daran, durch seine Vorsehung alles zu erhalten. Er wirkt in jedem Atemzug von uns und in jedem Weiterleben aller Natur wirkt er beständig. Er hat Macht, Leben zu geben und zu erhalten und zu nehmen, wie er will. Kein Mensch und kein anderes Wesen kann hier etwas beitragen oder bewirken. Alles tut der Herr. Und so sagt auch Paulus zu den abergläubischen Griechen in Athen, wenn er da predigt auf dem Areopag, da hält er ihnen das vor, Apostelgeschichte 17, 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Atem und alles gibt. Was wollen wir nun noch eine andere Quelle oder ein Geheimnis für tieferes Leben suchen? Dieser mächtige Gottessohn, schreibt Paulus weiter im Vers 18, ist das Haupt des Leibes, der Kirche. Er ist unser Haupt. Dass er das Haupt ist, das bedeutet natürlich nicht nur, dass er der Chef einer Organisation namens Kirche ist. Das Haupt meint hier auch Quelle des Lebens für die Kirche. So wie der Kopf für den ganzen Körper die Impulse gibt, dass dieser dann überhaupt Lebensäußerungen von sich gibt. Wenn man den Kopf vom Körper trennt, dann geht nichts mehr. Dann ist der Körper auch tot. Und so ist auch die Kirche, wenn sie von Christus getrennt wäre, ein totes, lebloses Gebilde. Christus gibt der Kirche das Leben als der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste, der in seiner menschlichen Gestalt von den Toten zum ewigen Leben auferstanden ist. Und wie wir schon festgehalten haben, er ist nicht für sich selbst auferstanden. Er hätte nicht aus seiner himmlischen Herrlichkeit herabsteigen müssen, Mensch werden, den Tod des Sünders sterben und wieder auferstehen müssen, wenn das nicht für uns gewesen wäre. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Sein ewiges Leben ist unser ewiges Leben. Indem er den Tod besiegt hat, ist der Tod für uns besiegt. Für uns. Indem sein Tod und seine Auferstehung uns angerechnet wird, gibt er uns das Leben. Und in dieser Weise ist er das Haupt, die Quelle des Lebens der Kirche. Es gibt keinen Grund, Leben, Wiederbelebung, Vertiefung des Lebens irgendwo anders zu suchen als in Christus. Wir finden das Leben, die Wiederbelebung, die Vertiefung des Lebens allein in Christus. In den letzten Versen sagt Paulus dann eigentlich nichts, das er nicht vorher schon sagte. Vielmehr fasst er all das vorher Gesagte noch einmal zusammen. Es ist eigentlich das Evangelium in größtmöglicher Kürze. Die wichtigste Wahrheit über Christus, die wir unbedingt festhalten müssen. Gott nahm menschliche Gestalt an und versöhnte durch seinen Tod am Kreuz Menschen mit Gott. Ich wiederhole es noch einmal, dass sich das einprägen kann. Gott nahm menschliche Gestalt an und versöhnte durch seinen Tod am Kreuz Menschen mit Gott. Und diese Tatsache wiederholt der Apostel im ganzen Brief immer wieder. Und so, sie ist so erstaunlich, diese Tatsache, dass man sie nicht oft genug sagen kann, nicht wahr? Es gefiel Gott, seine ganze Fülle in einem Menschen wohnen zu lassen, um dann durch Menschen verachtet und verstoßen und hingerichtet zu werden und eben dadurch Menschen zum ewigen Leben zu führen. Das ist fast unglaublich, nicht wahr? Darum schütteln so viele Menschen den Kopf über das, was wir glauben. Weil das ist nicht so rational erklärbar. Aber es gibt eine geistliche Rationalität, die das sehr wohl gut erklären kann, nebenbei gesagt. Die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von dem Sohn Gottes, der an unserer Stelle den Fluch Gottes über die Sünde auf sich nimmt, das ist für viele eine unglaubliche Dummheit. Und das ist Paulus vollkommen bewusst, wenn er das hier so schreibt. Er sagt an anderer Stelle recht ausführlich dazu, 1. Korinther 1, 18 und folgende, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das müssen die Kolosser hören, ganz deutlich. Die Kolosser, die in der Gefahr waren, durch weltliche Philosophien von Christus abgelenkt zu werden. Und das müssen auch wir heutige Christen immer wieder hören, die wir in Gefahr sind durch moderne Philosophien, die übrigens den griechischen Philosophien damals sehr, sehr gleichen. Das säkulare Denken in unserer Welt ist eigentlich griechisch-römische Philosophie. Wir werden davon zu oft abgelenkt, von der guten Lehre der Bibel über Christus. Und wir werden abgelenkt, diese Lehre allein festzuhalten für unser Heil und unser Wohlbefinden. In der scheinbaren Dummheit der Botschaft vom Kreuz ist die ganze Weisheit Gottes verborgen. In ihr finden wir das Leben in der ganzen Fülle. Wir brauchen nichts anderes. Christus allein genügt für das ganze Leben. Durch ihn haben wir Vergebung unserer Sünde. Was brauchen wir mehr? Gott vergibt dir alles, was du gegen ihn in deiner Rebellion getan hast und noch tust, weiterhin. Durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Durch ihn haben wir nicht etwas vom Leben. Sagen wir manchmal, ich will etwas vom Leben haben. Nein, ich will das Leben. Das Leben selbst. Das haben wir in Christus. Wenn jemand zu uns kommt und uns guten Rat bringen will, und von einem besseren Leben spricht, ein Programm für Lebensqualität oder die Lösung unserer Probleme verspricht, dann brauchen wir ihn nur zu fragen, bringst du Christus? Christus allein, wenn nicht, dann brauchst du gar nicht weiter zu reden. Denn Christus ist das Leben. Wie der Apostel Johannes schreibt, und das ist Gottes wunderbares und so wichtiges Wort für uns, 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen.